Ihr hört Aktion Wissen auf Radio X. Unser heutiges Thema ist das Spielen und Kinderspielzeug. Und das ist natürlich angesichts der Ereignisse in Japan und so ziemlich schwierig, jetzt über so ein etwas leichteres Thema zu sprechen. Aber das Spielzeug und Spielen hat ja auch immer viel mit dem Zeitgeist und der Aktualität zu tun. Und Spielzeug zeigt ja auch immer ein Stück der Kulturen. Und insofern hat das Spielzeug ja auch dazu beigetragen, einerseits die Kinder auf die Technikgläubigkeit einzustimmen, indem es viele neue Entwicklungen, die dann teilweise gar nicht in Wirklichkeit gekommen sind oder nicht sich so verbreitet haben, zuerst als Kinderspielzeug rausgekommen sind. Man denke an die ganzen Weltraumspielzeuge, die es schon vor der Mondlandung gab, oder an Roboter, wo ja auch gerade in Japan sich der Zwiespalt zeigt zwischen der Technikgläubigkeit und der Technikfaszination einerseits und andererseits auch etwas der Furcht vor der Technik, indem ja so Roboter immer dienend sein können, aber oft auch sehr aggressiv auftreten und ja auch in Filmen oder sowas oft zerstörerisch wirken. Und so zum Beispiel gab es auch in den 60er Jahren, als dann Dampfmaschinen und so out waren, weil das ja altmodische Technik war, hat eine Firma, die Dampfmaschinen herstellt, auch versucht, mit einem Atomkraftwerk für Kinder neue Märkte sich zu erschließen oder aktuell zu bleiben. Also das ist nicht nur eine Erfindung von Loriot, sondern das gab es wirklich. Es war dann allerdings nur eine elektrisch beheizte Dampfmaschine, wo man dann kein S-Bit mehr reingemacht hat, sondern dann einfach den Stecker reingemacht hat, um das Wasser aufzuheizen. Aber das würde man heute auch etwas zwiespältig sehen. So viel als Vorrede. Euch erwarten 2 Stunden mit Berichten und Musik zum Thema Spielen und Spielzeug. Und im Studio sind heute für euch
Dominik Meyer
und Stefan Kyrilais. Und bevor es losgeht, hören wir erst nochmal ein Lied, das heißt New Toy.
Gagged and bound and clipped at the wings. Oh no, what's
Wird in Europa ein Kind geboren, bekommt es oft schon zur Geburt oder Taufe Spielzeug. Spielzeug begleitet das Kind bis ins Erwachsenenalter. Laut einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes gaben Paare mit einem Kind unter 12 Jahren im Monat durchschnittlich 26 bis 28 Euro für Spiele, Spielzeug und Hobbywaren aus. Bei alleinerziehenden Eltern waren es pro Monat 8 Euro weniger. Da seitdem die Kosten für Kinder angestiegen sind, allein von 1998 bis 2003 um 10,7%, dürfte auch die Ausgaben für Spielzeug trotz Wirtschaftskrise seitdem angestiegen sein. Spielzeug ist also ein Wirtschaftsfaktor und so bestimmen nicht nur Eltern und Kinder, sondern auch das Angebot der Spielwarenhersteller, was gespielt wird. In dieser Ausgabe von Axiom, der Wissens- und Wissenschaftssendung auf Radio X, wollen wir uns mit der Rolle und den Veränderungen beim Spielzeug beschäftigen. Denn obwohl die heutigen Elterngenerationen selber mit Lego, Playmobil, Barbie-Puppen oder Actionfiguren aufgewachsen sind, hat sich das Spielzeugsortiment seit den 70er und 80er Jahren gewandelt. Wir wollen aber auch einen Ausflug in die Zeit machen, als die meisten Kinder noch nicht mit Spielzeug überschüttet wurden. Bevor wir uns aber dem Spielzeug zuwenden, soll die Frage geklärt werden, warum Kinder eigentlich spielen. Diese Frage habe ich Eltern gestellt.
Warum spielen Kinder eigentlich?
Um das Leben zu lernen, um Dinge zu begreifen, um Vorgänge zu verstehen, das Leben zu verstehen.
Ist das also quasi nur ein Lernprozess oder hat das auch was mit Spaß und Selbstbestätigung zu tun?
Ja, natürlich auch Selbstbestätigung, weil sie dann ja auch, wenn was funktioniert, klappt, die ja ein Lob wünschen haben möchten und selber auch sich freuen, wenn alles funktioniert, was sie gerade ausprobieren und auch sehr jähzornig werden können, wenn was nicht funktioniert.
Warum spielen eigentlich Kinder?
Kinder spielen aus dem Grund, dass sie dabei lernen und neue Sachen entdecken, die ihnen ja eigentlich vorher noch nicht so bekannt waren. Und sie entdecken dadurch einfach Neues und erweitern dadurch eigentlich ihren Horizont und erlernen im Prinzip spielerisch Neues.
Also ist das mehr Lernprozess oder mehr Spaß?
Im Prinzip ist das ja eine Verknüpfung von beiden. Natürlich spielen sie auch um des Spielens willen. Aber man sieht ja eigentlich auch oft, dass manchmal man gar kein richtiges Spielzeug braucht, damit Kinder sich selber beschäftigen, sondern es gibt ja auch ganz normale Alltagsgegenstände, die Kinder zum Spielen nutzen. Da ist immer die Frage, ob sie das jetzt als Erlebnis nutzen oder ob sie das einfach nur nutzen, um zu spielen und sich zu beschäftigen.
Warum spielen eigentlich Kinder?
Kinder spielen, weil sie sich als Menschen beschäftigen müssen und das Spielen ist praktisch die Beschäftigung des Menschen an sich.
Also ist das nur Zeitvertreib und Beschäftigungstherapie?
Nein, es ist einfach die Tätigkeit des Menschen. Der Mensch will immer tätig sein, ja, und bevor er arbeitet, spielt er eben.
Dass Spielen eine Vorbereitung für das Leben sei, wird schon früh in der Forschung vertreten. So schrieb Karl Kroos bereits 1899 in seinem Buch »Die Spiele der Menschen«, dass Spiele diene der Vorübung für das Leben und stehe im Dienste der Selbsterziehung des Menschen. Dieser Lerneffekt wird heute noch oft betont, wenn Spielwarenhersteller ihre Produkte an Eltern verkaufen wollen, die ihren Kindern etwas Sinnvolles schenken wollen. Der Psychologieprofessor Hans Mogel sieht in dieser Pädagogisierung des Spiels als Lebensbedürfnis des Kindes eine Gefahr, da andere Aspekte des Spiels zugunsten des Lernzwecks vernachlässigt werden. Manches gut gemeinte Lernspielzeug trifft daher auf kindliches Desinteresse. In den 20er Jahren entwickelte Karl Bühler einen anderen Theorieansatz zur Erklärung des Kinderspiels. Bei ihm stehen nicht äußere Zwecke als Spielmotiv im Vordergrund, sondern Freude, Lust und das Vergnügen am spielerischen Funktionieren der Dinge. Auch wenn diese Funktionslusttheorie aus heutiger Sicht ebenfalls zu einseitig ist, hat sie doch zur Erweiterung der Sicht beigetragen. Weitere Theorien sehen das Spiel als Experimentierfeld für die geistige Entwicklung des Kindes. Neben dem Lerneffekt stehen dabei auch die psychische Entwicklung im Vordergrund. Durch die Einnahme verschiedener Rollen kann das Kind seine Kleinheit, sein Gefühl der Minderwertigkeit überwinden. Um die Motivation zum Kinderspiel zu erklären, hat Heinz Heckhausen in den 60er Jahren verschiedene Auslöser einer handelnden Auseinandersetzung beschrieben. Durch Neugier, durch Neuigkeit wird die Neugier angeregt. Durch den Überraschungsgehalt steigt die Spannung. Verwickeltheit und Ungewissheit steigern weiter die Spannung und die Motivation. Es wäre natürlich schädlich, die Spannung immer weiter zu steigern. Daher muss auf die Spannung eine Entspannung folgen. Ein Konflikt wird gelöst. Beispielsweise wird der flüchtige Gangster von der Polizei gefasst oder die kranke Puppe vom Puppendoktor versorgt. Durch diesen Wechsel von Spannung und Entspannung entstehen Aktivierungszirkel. Das, was Heckhausen als Aktivierungszirkel bezeichnet, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als Motive, die uns ein aktives Leben bescheren. Denn auch Erwachsene brauchen diesen Wechsel aus Spannung und Entspannung. Wer keine Herausforderung in Beruf oder Freizeit meistert und sich danach Entspannung gönnt, wird in seinem Leben Unzufriedenheit spüren. Für ein Kind ist das Spiel daher nicht Vorbereitung auf das Leben, sondern es ist Bestandteil des Lebens. Hans Mogel definiert das Spiel daher als individuelle, persönliche, sinnvolle Aktivität zur Gestaltung der Wirklichkeit, das vielleicht die wichtigste Lebensform des Kindes ist. Im Gegensatz zum Zeitbegriff der Erwachsenen, der meist auf die Zukunft ausgerichtet ist, findet das Kinderspiel im Jetzt statt. Das Erleben ist beim Kind subjektiv zeitlos und wird nur durch die von Erwachsenen gesetzten zeitlichen Grenzen unterbrochen, zum Beispiel wenn es Abendessen gibt. Das Kind und seine Umwelt werden durch die spielerische Gestaltung zu einer Handlungseinheit. Durch die Flexibilität und Plastizität des kindlichen Erlebens können sich kindliche Spielziele rasch wandeln, was von Erwachsenen oft als Ziellosigkeit interpretiert wird. Voraussetzung damit, ein Spiel überhaupt zustande kommt, sind das Gefühl von Geborgenheit und das Vorhandensein von Spielraum und Spielzeit. Wichtige Spielmerkmale sind auch die Freiwilligkeit, Spontanität und Fantasie. Genauso vielfältig wie die Erscheinungsform des Spiels können also auch die Funktionen des Spiels für Kinder sein. Es kann Lust und Erfolgserlebnis sein, aber auch Misserfolg oder Frustration bringen. Auf meine Frage, welche Rolle das Spielzeug für das Spiel hat, erhielt ich von Eltern folgende Antworten.
Und welche Rolle hat dabei das Spielzeug?
Ja, das ist dazu da, um halt Sachen zu lernen und die Sachen auszuprobieren. Es gibt ja unterschiedliche Spielsachen, gibt es ja auch Befürworter für Plastik- und Holzspielsachen. Und ja, es wird ja auch sehr nach dem Alter geguckt, dass es altersgerecht ist. Ja, es ist halt wirklich das Werkzeug im Grunde, um Sachen auszuprobieren. Es sind ja auch oft Haushaltsgegenstände und normale Sachen aus dem täglichen Gebrauch, die als Spielzeug herhalten, gar nicht wirklich das Spielzeug.
Und wie beeinflussen die Eltern die Wahl des Spielzeugs? Oder das ist wahrscheinlich noch, kommt dann wahrscheinlich noch zukünftig noch häufiger vor. Wie kann man sich das Kind irgendwie beeinflussen? Oder wie wird man als Eltern von dem Kind beeinflusst bei der Auswahl des Spielzeugs?
Also zum einen beeinflussen die Kinder schon sehr, sehr schnell selber mit, weil sie ja dann irgendwelche Vorlieben für irgendwelche Sachen haben. Manchmal muss es glitzern, manchmal muss es glänzen. Und die Eltern versuchen schon zu beeinflussen, aber da kommen schon sehr viele Einflüsse von außen, gerade Kita oder Kindergarten, wo dann schon Wünsche kommen, wo man als Elternteil gar nicht mit gerechnet hat. Oder wenn man bei Freunden irgendwas sieht, gerade die Spielsachen, die andere Freunde im gleichen Alter haben, sind immer viel schöner als die Spielsachen, die man zu Hause hat.
Und kommt dadurch nicht ein ziemliches Konsumverhalten zustande, dass man quasi immer neue Sachen braucht und die bisherigen Spielsachen, sobald was Neues erschienen ist, unattraktiv sind?
Der Versuch ist immer ganz schnell da, gerade auch, weil Großeltern und Verwandte und Bekannte immer den Kindern gern was schenken wollen. Man muss halt versuchen, das irgendwo zu steuern, und oft sagen wir halt auch selber, dass vielleicht Geld, was dann aufs Sparbuch geht, für mal größere Anschaffungen von den Eltern, Großeltern geschenkt wird, und versuchen das halt schon so ein bisschen, ja, in eine richtige Richtung zu lenken und nicht da extrem konsumsüchtig zu werden oder beziehungsweise die Kinder da in eine Richtung zu leiten, dass sie immer nur haben wollen.
So, braucht man eigentlich Spielzeug, oder welche Rolle hat dann Spielzeug beim Spielprozess des Kindes?
Naja gut, das ist eine schwierige Frage. Andererseits gibt es bestimmt auch Sachen, die, wie sage ich das, wo vielleicht die Alltagssachen sich nicht eignen. Ja, ich meine, sagen wir mal, ein Buch oder ein Liederbuch oder sowas, das ist ja im Prinzip eine Kombination aus Lesen, Spielen und Erleben. Das findet man ja vielleicht in sonstigen Alltagsgegenständen nicht. Ich meine, so ganz andere Sachen, so gerade je kleiner Kinder sind, so mit Fühlen oder sowas, das sind ja auch dann mit Spielzeug, da reichen zum Beispiel durchaus auch Alltagsgegenstände aus.
Und warum kriegen dann Kinder so viel Spielzeug und wünschen sich so viel Spielzeug? Und gibt es da so eine große Industrie dazu, wenn man es eigentlich gar nicht braucht?
Ich glaube, das ist anerzogen worden. Und zwar spielen die Industrie und die Eltern da Hand in Hand, indem sie den Bedarf des Kindes suggerieren. Erstens, indem sie schenken, wo das Kind es noch gar nicht wünscht, und das dann eben perpetuieren, indem dann immer mehr geschenkt werden müssen.
Gekauftes Spielzeug ist zum Spielen eigentlich nicht notwendig. Im Gegenteil, Alltagsgegenstände, die auch Erwachsene benutzen, können als Spielgegenstände attraktiver sein. Daher können eigentlich alle Gegenstände der kindlichen Umwelt als Spielzeug bezeichnet werden, die das Kind zum Gegenstand seiner Spielhandlung macht. Doch viele Dinge aus der Alltagswelt werden von den Erwachsenen als zu gefährlich eingestuft oder sind zu wertvoll und damit für das Spielen als ungeeignet, werden als ungeeignet angesehen. Entschärfte Nachbildungen von realen Dingen wie Kinderbügeleisen, Bohrmaschinen, Telefone, Autos werden von der Spielwarenindustrie als Ersatzartikel verkauft. Eigentlich. Frühzeitige Markenbindung durch genaue Verkleinerung des großen Designs inklusive. Ein weiterer Grund für den vermehrten Spielwarenkauf ist das Fehlen von Spielräumen. Wenn draußen der Platz für Rollenspiele fehlt, müssen sie ins Kinderzimmer verlagert werden. Je mehr der Autoverkehr das Kinderspiel auf den Straßen und Plätzen verdrängte, desto stärker wuchs das Spielzeugangebot in den Kinderzimmern. Statt selber in Rollen zu schlüpfen, werden die Rollen auf miniaturisierte oder digitale Spielfiguren übertragen. Gekauftes Spielzeug wird so zum Ersatz für eine Umwelt, in der es an Spielanregungen, Platz und aufgrund der Isolation oft auch an Spielkameraden mangelt. Aus Sicht der Pädagogen lässt gutes Spielzeug dem Kind einen echten Handlungsspielraum für die kreative Gestaltung seiner Spielhandlung. Je vielseitiger ein Spielzeug ist, desto höher ist der Spielwert. Inhalt und Formen des Kinderspiels werden durch das Spielzeug bestimmt. Doch schon bald bestimmt auch das Kind, was es für ein Spielzeug möchte. Beim Kind steht nicht der langfristige Spielwert im Vordergrund. Vielmehr steht der Neuigkeitswert, das Mitziehen mit dem Spielzeugangebot der Freunde oder von der Werbung suggerierte Spaßfaktoren im Vordergrund. Experten sehen in der dauernden Erfüllung von Spielzeugwünschen ein Suchtpotenzial. Der Wunsch nach neuen Spielzeugen kann stärker werden als die Befriedigung durch das Spielen mit den vorhandenen Sachen. Dies zeigt auch der Kampf um begehrte Spielsachen in Kindergärten, bei dem es wichtiger ist, die Dinge in den Besitz zu bekommen, als mit ihnen zu spielen. Seit einigen Jahren führen manche Kindergärten daher spielzeugfreie Zeiten durch, bei denen für 3 Monate das gekaufte Spielzeug weggeräumt wird. Nach anfänglicher Skepsis bei den Kindern: Was sollen wir denn die ganze Zeit ohne Spielzeug machen? Manchen Eltern: Will mein Kind dann noch in den Kindergarten gehen? Und auch dem Kindergartenpersonal: Welche Rolle übernehmen wir dabei? Zeigten diese Projekte eine erstaunliche Entwicklung. Die Kinder waren von vornherein in die Aktion eingebunden. Ihnen wurde der spielzeugfreie Kindergarten als Erfahrung, wie Kinder in anderen Ländern oder in vergangenen Zeiten, wenn die Eltern zu arm waren, um Spielsachen zu kaufen, gespielt haben, schmackhaft gemacht. Das Ausräumen des Spielzeugs aus den Gruppenräumen dient zur Einstimmung und Vorbereitung. Wenn in den Gruppenräumen nur noch die Möbel stehen, reagieren die Kinder zunächst verunsichert. Doch sobald die Kinder erkennen, dass sie jetzt bestimmen können, was gemacht wird, kommen Ideen auf. Zunächst wurde der freie Platz zum Herumrennen und Toben genutzt. Später wurden die Möbel ins Spiel einbezogen. In einem von den Kindern organisierten Gesprächskreis wurden Aktivitäten geplant. Kinder, die vorher ruhig und verschlossen waren, öffneten sich plötzlich und konnten mit ihren Spielideen andere Kinder begeistern, wodurch ihr Selbstvertrauen stieg. Ängste des Kindergartenpersonals, es müsse für Beschäftigung sorgen, waren unbegründet. Im Gegenteil, statt als Animatoren hielten sich die Erzieherinnen und Erzieher im Hintergrund, spielten mit und halfen nur dort, wo die Kinder, zum Beispiel beim Bau einer Hütte, nicht weiterkamen. Das Fehlen von vorgefertigtem Spielzeug führte zu einer Veränderung des Spielverhaltens. Die Kinder blieben länger bei einem Spielthema und spielten in größeren Gruppen. Statt dauernder Aktivität gab es auch Ruhephasen, wo sich Kinder gegenseitig etwas erzählten oder nur zuschauten. Die Kinder waren von dieser Zeit meist begeistert, konnten sie sich selbst Ziele setzen und organisieren. Nach den 3 Monaten entschieden die Kinder, welche Spielsachen sie wieder haben wollten. Meist waren dies nur wenige Spielsachen. Die Kinder hatten in der spielzeugfreien Zeit offenbar gemerkt, dass ihnen nur wenige Spielsachen wirklich wichtig waren. Der spielzeugfreie Kindergarten zeigt also, dass viele Spielsachen nicht unbedingt ein schöneres Spiel bedeuten. Ein Überangebot kann vielmehr den Spielspaß, einen Spielstress auslösen, da sich das Kind nicht auf eine Sache konzentrieren kann und zwischen den Spielsachen hin und her gerissen ist. Um dies zumindest im Teil zu verhindern, steht daher Systemspielzeug hoch im Kurs. Neues Spielzeug kann so durch mit vorhandenem Spielzeug ergänzt werden. Kein Wunder, dass die Marktführer am deutschen Spielzeugmarkt Lego und Playmobil vor Mattel und der Simba Dicky Group sind. Bevor wir uns aber in den heutigen Spielzeugangebot zuwenden wollen, wollen wir einen Blick zurückwerfen in eine Zeit, als Kinder meist nur wenig Spielzeug hatten. Aber davor hören wir noch Odo Lindenberg mit seinen Erinnerungen an die wilde Kindheit.
Plötzlich bin ich wieder der kleine Junge, ganz spitz auf Lakritz, für den eine Expedition zum nächsten Block weit wie eine Reise nach China ist. Der kleine Robinson Crusoe auf Entdeckungstour, meiner Mutter Hermine missfielen die Onkel, Doktorspiele und meine Schwäche für Whisky pur. Ich seh Judy Müller, meine erste Liebe, mein Herz knallte los, wir wollten heiraten, doch dann kam Jan von nebenan und ich verliebte mich in Rennautos. Da war so viel los, das Leben bestand ausschließlich aus Sensationen. Und jeder Tag brachte jede Menge fantastische Situationen. Einmal sind wir losgezogen, wir suchten das Ende vom Schule hatte keiner Bock auf Mathe, lieber ging man stolz mit einer Zigarette zum schwindelig werden auf die Toilette. Gerne quälten wir auch manche Lehrer, die wurden sowieso immer unfairer. Einen haben wir so fertig gemacht, der hat sein ganzes Gehalt zum Psychiater gebracht.
Also ich werde später Löwenbändiger.
Ach nee, das ist viel zu gefährlich, da wird man ja gefressen. Ich werde lieber Kaugummifabrikant.
Ich finde das besser, Taucher.
Ich werde lieber Popstar.
Das finde ich doch alles ganz doof. Ich mache einen Zirkus auf.
Ich werde später Testpilot.
Und ich Filmstar in Hollywood.
Letzte Woche war ein Klassentreffen, da sah die missglückten Helden, die jetzt Beamte sind. Als Herr und Frau wieder. Die Power von damals ist leider hin. Und Fritz, der Cowboy, wurde nur Manager bei der
Thank you. Die Geschichte des Spielens und des Spielzeugs vor dem Zweiten Weltkrieg lässt sich lang erzählen oder auch kurz, denn eigentlich hat sich nicht viel geändert von den ältesten bekannten Spielen und Spielsachen bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung der Spielkultur spiegelt ja auch die Entwicklung der gesamten Kultur wider und der rasante Fortschritt hat in puncto Spielsachen auch erst richtig im 20. Jahrhundert eingesetzt. Die Zeugnisse aus früherer Zeit liegen uns entweder in Form von Museumsstücken oder in Form von Texten vor und zeigen uns, gespielt wurde schon immer. Mit Puppen und Figuren, mit Bällen, Kreiseln, Reifen, Rädern und Würfeln, mit Nüssen oder Stöcken oder Tannenzapfen oder mit den Haustieren oder auch ganz ohne Spielzeug, alle möglichen Variationen von Fangen und Versteckspielen oder auch Rollenspiele waren schon immer sehr beliebt. Angefangen, sich ernsthaft Gedanken über das Spielen zu machen, haben Pädagogen und Psychologen erst ab ungefähr dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Anscheinend hat sich damals die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Charakter des Menschen wesentlich in seiner Kindheit geprägt wird. Und was machen Kinder? Sie spielen. Natürlich haben die Leute auch früher gewusst, dass Kinder beim Spielen lernen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, spricht ja der Volksmund. Aber jetzt war es wissenschaftlich fundiert und daher musste auch eine wissenschaftlich fundierte Erziehungsmethode her, die die natürlichen Veranlagungen des Kindes möglichst günstig zur Entwicklung bringen. Wir wollen hier gar nicht so sehr ins Detail gehen und von Freud und psychologischen Entwicklungsstadien beim Kind sprechen. Es ist aber nur auffällig, dass erst ab ungefähr 1870 die Zeit so richtig einsetzt, in denen sich Pädagogen überlegen, wie man den Spieltrieb des Kindes möglichst gut nutzt, damit aus dem Kind ein tüchtiger Erwachsener wird. Sicher kann man nicht jedem Pädagogen aus dieser Zeit einen Hintergedanken unterstellen. Wir wissen natürlich, dass Tüchtigkeit eine Tugend ist und Tugend sind gut, aber wir wissen auch, dass diese Zeit eine Zeit des technologischen Fortschritts war, in der es zu Umwälzungen und Umwertungen in vielen Lebensbereichen gekommen ist und es war auch eine Zeit, in der die großen Ideologien und nationalistischen Gedanken keimten, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Früchte hervorbrachten. So schreibt ein gewisser Paul Hildebrand zum Beispiel in seinem 1904 erschienenen Buch
Das Spielzeug im Leben des Kindes. Für Kinder, für Deutschland ist es, ganz abgesehen von der erfreuenden und erzieherischen Eigenschaft des Spielzeugs, die Hebung und Förderung desselben eine Ehrensache.
Oder an anderer Stelle, wo er von der Spielzeugtradition in Deutschland spricht, heißt es:
Die mehr als 500-jährige Entwicklung dieses echt deutschen Kunsthandwerks hat dann auch zu einer Vervollkommnung des Spielzeugs geführt, die von keinem anderen Volke der Erde und von dem mit uns konkurrierenden Franzosen nur auf einzelnen wenigen Gebieten erreicht worden ist.
Und so weiter. Besonders die Franzosen sind eben ein Dorn im Auge. Und dieser nationalistische, Grundgedanke zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch hindurch. Es wurden hier, ob gewollt oder ungewollt, politische und vor allem ideologische Vorstellungen mit hineingebracht, die im Zusammenhang mit Kinderspielzeug eigentlich nichts verloren haben, wenn da nicht doch vielleicht ein Hintergedanke gewesen wäre. Aber auch Paul Hildebrand war ein Kind seiner Zeit und man muss ihm zugutehalten, dass er sich redlich Mühe gegeben hat, die verschiedenen Sorten von Spielzeug zu kategorisieren. Mit preußischer Genauigkeit teilte er einen in künstlerische Spiele, Hand- und Kunstfertigkeitsspiele, Gesellschaftsspiele und last but not least Kampf-, Kriegs-, Soldaten- und Heldenspiele. Aber er hat auch eine Schwäche für die Kunst, die er an erster Stelle nennt, die Kunstspiele, und zitiert am Ende jedes Kapitels Schriftsteller, die über ihre Kindheitserlebnis beim Spielen erzählen. Sehr schön ist Thomas Manns Bemerkung zum Soldatenspiel:
Auch mit Bleisoldaten habe ich gespielt, aber ohne rechte Leidenschaft. Obgleich ich außerordentlich schöne, fast fingerlange, meinen eigen nannte, die man von Pferden herunternehmen konnte, wobei mich nur die dicken Zapfen störten, den sie zwischen den O-Beinen trugen.
Nee, stillgestanden, links um Abmarsch. Okay, jetzt weg hier mit den Zinnsoldaten. Hier ist Axiom, die Wissenschaftsredaktion auf Radio X mit dem Thema Alles nur Kinderspiel, Und wir waren stehen geblieben bei der ernsthaften Beschäftigung mit dem Spielen seitens der Pädagogen und Psychologen. Woran hat es gelegen, dass man sich vor dem ausgehenden 19. Jahrhundert nur beiläufig mit dem Spielen beschäftigte? Fehlten die Methoden? Oder wurde das Spielen nicht ernst genug genommen? Dieses Paradox ist bis heute ein bestehendes Problem in der Spielpsychologie, dass, wenn man das Spielen zu ernst nimmt, es eben nicht mehr Spielen ist. Das gilt für die Beobachter wie für die Spielenden. Jemand, der aus dem Casino nicht mehr herauskommt, ist auch kein Spielender, sondern ein Spieler. Das Spielen bei Erwachsenen wird in älteren, oft belehrenden Texten sowieso eher als negatives Beispiel genannt. In dieser Hinsicht hat sich heute im Vergleich zu damals einiges geändert. Die Kinder konnte man auch früher ruhig spielen lassen. In Maßen taugt es zur körperlichen Ertüchtigung und fördert die Geschicklichkeit. Das sind immer wieder die Vorzüge des Spiels, die so im Vorbeigehen genannt werden. Dem Spielen bei Erwachsenen, wenn es nicht in angemessenem Rahmen stattfand und selbst dann noch manchmal, hängt ein Beigeschmack der Frivolität an. Annette Louisans Lied, ganz nebenbei, das Spiel, in dem sie mit ihrer kindlichen Unschuld trällert, ich will doch nur spielen, meint wohl eine andere Form des Spiels, aber der frivole Charakter ist auch hier zu spüren.
Dass du nicht mehr bist, was du einmal warst, seit du dich für mich ausgezogen hast, dass du alles schmeißt wegen einer Nacht. Und alles verlierst, war so nicht gedacht. Du willst mich für dich und du willst mich ganz. Doch auf dem Niveau macht's mir keinen Spaß. Das füllt mich nicht aus, ich fühl mich zu Haus nur zwischen den Stühlen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Dass du wegen mir irgendwen verletzt, dass du manchmal weinst, weil es dich verletzt, dass es immer mal jemand anderen gibt, der sich hier und da in mein Leben schiebt, dass du dich verliebst, weil es mit mir tust, dass es dich so trifft, hab ich nicht gewusst. Es war nie geplant, dass du dich jetzt fühlst wie einer von vielen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Es dich erregt, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg. Dass du fast verbrennst unter meiner Hand, wenn ich dich berühre, hab ich nicht geahnt. Ich steh nur so rum, tu so dies und das, fahr mir durch das Haar und schon willst du was. Lass mal lieber sein, hab so viel Respekt vor deinen Gefühlen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts.
Süß, diese Annette Louisan. Man kauft es ihr glatt ab. Aber jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück in die Vergangenheit, in die Romantik. Wobei es von Annette Louisan zur Romantik eigentlich auch gar nicht mehr so weit ist. Die Romantiker hatten auch eine Schwäche für die Liebe, aber auch für das Spielen, im Gegensatz zu ihren Vätern, die mehr Sinn für das Rationale hatten. Die Romantiker sahen im Spiel eine Möglichkeit, etwas wiederzugewinnen, was sie durch die Aufklärung glaubten, verloren haben. Also stellt sich die Generation der Romantik bewusst gegen ihre Väter. Und so haben wir auf der Seite der Aufklärung die Vernunft als das Höchste. Die Romantiker ziehen Gefühl und Sinnlichkeit vor. Die Aufklärung forderte Logik und analytisches Denken. Die Romantik setzte auf Intuition. Und auch beim Spielen liegt die Wertschätzung der Aufklärer und Romantiker auf entgegengesetzten Seiten. Das Spielen als Gegenteil von Arbeit und Tätigkeit, die auf einen konkreten Zweck gerichtet sind, wird in der für die Romantiker so typischen Verklärtheit zum Inbegriff des naiven Menschseindürfens, wobei naiv im positiven Sinne, als ursprünglich und natürlich zu verstehen ist. Darin stecken die Vorstellungen von Rousseau, der den Menschen grundsätzlich für gut hält und die Erziehung und die Institution dafür verantwortlich macht, dass der Mensch aus der Art schlägt. Und Friedrich Schiller, der sich sein Leben lang an der bezwingenden Herrschaft der Rationalität abgearbeitet hat, prägte den Ausspruch:
Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Schon lange bevor Psychologen angefangen haben, sich über Spielverhalten und Spieltrieb Gedanken zu machen, hat Schiller einen wichtigen Punkt angesprochen, dass nämlich im Spiel der Mensch Entscheidungen treffen kann und die Konsequenzen nur innerhalb des spielerischen Rahmens wirken. Das gibt die Möglichkeit, auch einmal beherzt Dinge zu riskieren, die man im Ernstfall nicht tun würde. Die Kleinen wie die Großen können im Spiel probieren, improvisieren und spontan sein. Man kann sich für den Ernstfall ausprobieren. Das heißt natürlich nicht, dass im Spiel gar kein Ernst ist. Nur albern zu sein macht selbst Kindern auf Dauer keinen Spaß. Und Dreijährige wissen schon, dass ohne Regeln auch ein Spiel keinen Sinn macht. Allerdings kann man im Spiel verlieren und sagen, es war eben nur ein Spiel und fängt von vorne an und hat ein neues Spiel. Da könnten wir doch gerade mal Brand New Game von Millencolin spielen. Von der letzten Platte Machine 15 aus dem Jahre 2008. Brand New Game. Do you remember a Fez's friend? He used to live in the house of bread. He told a story of his life about a fork and knife. He said when he was 22, he was mostly feeling blue. I wonder what he's up to now, if he's changed somehow. Did he ever find his way to the greener side? Kind of scares me how it went so fast. Das waren Millen Collin mit Brand New Game hier auf Axiom, der Wissenschaftsredaktion auf Radio X. Und im Refrain heißt es: I'm not the same, years have passed. It kind of scares me how it went so fast. It's a brand new game, life has passed. And all I wanted was to make it last. Wenn es doch nur bleiben könnte. Aber wer immer Romantiker bleibt, wird zum Ungeheuer, hat Michael Kühlmeier mal geschrieben. Ungeheuer wie Godzilla oder so. Naja, Godzilla ist ja eher ein Klassiker. Und apropos Klassiker, ich muss nochmal auf einen nicht minder berühmten Zeitgenossen Schillers zu sprechen kommen. Goethe und sein Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Hier finden wir nämlich ein Paradebeispiel, wie gerade in dieser Zeit der Gegensatz von zweckgerichtetem Handeln und zweckfreiem Spiel ein zentrales Thema ist. Für diejenigen, die das Buch nicht kennen: Wilhelm Meister ist ein junger Kaufmannssohn aus bürgerlichem Hause und natürlich erwartet der Vater von Wilhelm, dass er auch Kaufmann wird. Wilhelm, der vielleicht 19 oder 20 ist, interessiert sich aber vielmehr für die Dichtung, für das Theater und die lustigen Schauspielertruppen, vor allem für die Schauspielerinnen. Und so ist gleich am Anfang die Rede davon, wie Wilhelm sich über seinen Vater ärgert. Der Vater ist nämlich der Ansicht, dass sein Sohn besser seine Zeit darauf verwenden sollte, etwas Sinnvolles zu tun. Wilhelm beschwert sich darüber bei seiner Mutter und sagt: Ist denn alles unnütz, was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Besitz verschafft? Seine Vorliebe für das Theater, so meint es jedenfalls die Frau Mama, hat Wilhelm von dem Puppenspiel, das sie ihm einmal zu Weihnachten schenkte. Zuerst hatten die Eltern bloß einen Puppenspieler zum Weihnachtsabend eingeladen, der führte eine biblische Geschichte in einem Puppentheater auf. Man merkt, pädagogisch wertvoll. Dem kleinen Wilhelm hat es aber so viel Spaß gemacht, dass er gleich ganze Passagen von dem Stück auswendig lernt und es in seiner Fantasie immer wieder durchspielt. Als seine Eltern darauf aufmerksam werden, schaffen sie ihm schließlich einen Raum, wo er Puppentheater spielen kann. So schreibt Goethe an dieser Stelle: Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikam und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei- und Spielstunden in der Kammer und ließ die Puppen wacker durcheinander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf. Wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft brütete über der kleinen Welt, die gar bald eine andere Gestalt gewann. Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etliche Male aufgeführt, als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die deutsche Schaubühne und verschiedene italienisch-deutsche Opern in die Hände gekommen, in die ich mich sehr vertiefte und jedes Mal nur erst vorne die Person überrechnete und dann sogleich ohne weiteres zur Aufführung des Stückes schritt. Da musste nun König Saul in seinem schwarzen Samtkleide den Schomikrem, Cato und Darius spielen, wobei zu bemerken ist, dass die Stücke niemals ganz, sondern meistenteils nur die fünften Akte, wo es ans Todstechen ging, aufgeführt wurden. Auch war es natürlich, dass mich die Opern mit ihren mannigfaltigen Veränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen musste. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolken herabkommen, und was mich vorzüglich glücklich machte, Blitze und Donner. Ich half mir mit Pappe und Farbe und Papier, wusste gar trefflich Nacht zu machen, der Blitz war fürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer. Doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Die Dekorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Vollkommenheit. Denn dass ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bilder zu illuminieren, kam mir jetzt wohl zustatten. Und desto weh tat es mir, wenn mich gar oft das Personal an Ausführung großer Sachen hinderte. Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen aus- und ankleideten, erregten mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stückchen Taff zusammen und schaffte nach und nach eine Theatergarderobe an, in welcher besonders die Reifröcke der Damen nicht vergessen waren. Soweit einmal kann man diesen Abschnitt durchaus repräsentativ bezeichnen. Repräsentativ in dem Sinne zumindest, wie man sich vorstellt, dass es im Idealfall sein könnte, denn es ist ja klar, dass die wenigsten Kinder mit 8 oder 9 Jahren, wenn sie gerade gut genug lesen können, um auch schon schwierigere Texte zu verstehen, anfangen, italienische Opern aufzuführen oder Persönlichkeiten der Antike dramatisch in Szene zu setzen. Der Wilhelm Meister ist natürlich der Prototyp des Bildungsromans. Vielleicht hatte der alte Geheimrat auch Hintergedanken und man könnte auch andere repräsentative Passagen aus anderen Büchern nehmen, wie Tom Sawyer zum Beispiel oder Pippi Langstrumpf oder was auch immer. Aber bleiben wir nochmal bei Goethe und dem Wilhelm Meister. Was hier auf ziemlich engem Raum erzählt wird, sind die Vorzüge des freien Kinderspiels in ihrer höchsten Form. Das sind die Kriterien, nach denen heutige Spielzeugtester, wie zum Beispiel die Organisation Spielgut, Sachen mit ihrem Prüfsiegel versehen. Welche Kriterien sind das? Von Anfang an besteht hier eine natürliche Begeisterung für das Spiel, für das Puppenspiel und auch stundenlanges Spielen wird nicht langweilig. Nachdem alle Möglichkeiten mit dem vorhandenen Material ausgeschöpft sind, werden kreative Veränderungen vorgenommen, hier wird die kindliche Fantasie angeregt und kann tätig werden. Es wird mit Pappe und Schere gehandwerkt, um verschiedene Effekte dramaturgisch darstellen zu können. Es werden Stoffe gekauft, damit die Puppen auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild angepasst werden können. Was hier durch Spiel erlernt wird, sind Fähigkeiten, die man für das Leben gebrauchen kann. Zu lernen, wie man Werkzeuge benutzt, um Stoffe nach eigenen Vorstellungen umzugestalten. Und zu lernen, wie und wo man von seinem Taschengeld Dinge kaufen kann, die man für seine Zwecke benötigt. Der Homo Faber und der Homo Ökonomicus waren, wie Johann Hurzinger festgestellt hat, zuerst ein Homo Ludens, ein spielender Mensch. Goethe lässt seinen Wilhelm zwar einige Absätze später erzählen, dass es ihm ebenso ging, wie es den Kindern oft zu gehen pflegt. Sie fassen beide Pläne, machen große Anstalten, auch wohl einige Versuche und es bleibt alles zusammen liegen. Aber das Entscheidende ist, dass hier ein wichtiger Grundstock gelegt ist, auf den man aufbauen kann. Und apropos aufbauen, Bausteine waren natürlich auch schon ein lange beliebtes Spielzeug, nur so nebenbei erwähnt. Der erste als Massenware gefertigte Baukasten war der Anker-Steinbaukasten der Firma Alfred Richter und Sie aus dem thüringischen Rudolstadt. Dieser Baukasten hatte eine Anleitung, mit der verschiedene Bauwerken wie Kirchen und Burgen nachgebaut werden konnten und bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es diese Anleitung in 13 verschiedene Sprachen übersetzt. Später kommen wir noch zu einer moderneren Form des Baukastens, dem Lego. Und bevor die Modelleisenbahnfreunde heute zu kurz kommen, spielen wir jetzt wenigstens noch Chattanooga Choo Choo von Tex Beneke und Paula Kelly aus einer Aufnahme aus dem Jahr 1941.
It's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four, read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shovel all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga, Choo
choo-choo.
Won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga.
Get aboard.
Chattanooga, Chattanooga.
All aboard.
Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga, choo-choo.
Won't you choo-choo me home?
Chattanooga, choo-choo.
Gerade. Sei ein aufrechter Kerl, bau dir einen der berühmtesten Hubschrauber. Aber fix. Der bewährte Hubschrauber wird nämlich hauptsächlich zu Rettungsaktionen eingesetzt. Maßstabgerecht. Spiel schneller. Play fix, bist du blöd oder was? In jedem Menschen steckt die Fähigkeit zu bauen und zu konstruieren. Kann gar nichts kaputt gehen, ist ja alles aus Plastik. Und originalgetreu. Und sitz gerade. Die Eisenbahnen der Spur H0 haben einen Maßstab von 1 zu 87 und eine Spurbreite von 16,5 mm. Stimmt alles genau. Große Anlagen benötigen nur wenig Platz. Schütze diese Anlagen. Schätze unsere Wertanlagen. Schütze unsere Wertanlagen wie dich selbst. Und sei beim Spielen nicht nachlässig, träge und mürrisch. Du lernst schließlich nicht für uns, sondern fürs Leben. Lass das Rutschen auf Rutschbahnen, das Bolzen auf Bolzplätzen, das Schaukeln auf Schaukeln. Sei lieber sinnvoll. Freu dich des Lebens und bete und arbeite. Es ist ganz einfach, den spielerischen Reiz eines Fertigmodells mit den konstruktiven Möglichkeiten des Systems zu verbinden. Nimm den Finger aus dem Hintern und sag dem Onkel guten Tag. Alle meinen es nur gut mit dir. Es ist alles zu deinem Besten. Es lohnt sich dir, dein eigenes Werkzeug zu geben. Wichtig dabei ist nur, dass du frühzeitig Ordnung lernst, denn Ordnung ist das halbe Leben. Das andere halbe Leben ist Zucht, kapiert? Ordnung ist eine Voraussetzung für jeden späteren Beruf. Der Vorteil in pädagogisch-technischer Hinsicht liegt im Schraubsystem. Ahme die Realität nach. Du kommst langsam in das Alter, Projekte zu entwickeln, die die eigene Fantasie fördern. Also reiß dich zusammen und keine Widerworte. Es wird gespielt, was auf den Tisch kommt. Los geht's. Bemale bei deinem Dschungelgefechtsstand im Normalspurformat die maßstabgerechten Leichen mit roten Punkten. Setze den ersten amerikanischen Nuklearflugzeugträger vorsichtig in die Badewanne. Lass dann langsam Wasser einlaufen. Schau dir danach noch einmal den Bausatz von Dresden 1945 nach dem Angriff der Amerikaner an. Stimmt die Anzahl der Bombentrichter auch wirklich mit der in der Gebrauchsanweisung überein? Schneide jetzt dem Teddybären deiner Schwester mit der neuen Machete den Bauch auf. Rufe dann die Polizei. Deine Schwester muss einmal aussetzen. Die Polizei kommt mit dem Playmobil-Einsatzwagen. Sie ist ferngesteuert. Um ein aktives Rollenspiel erleben zu können, musst du dich nicht mehr selbst in alle möglichen Verkleidungen stecken. Diese Funktion übernehmen heute die Play-Figuren und das zahlreiche Zubehör. Die Polizei ist nun da. Beim Auto ist das Wagendach zum Abnehmen, die Heckklappe ist schwenkbar. Sogar einen richtigen Wasserwerfer hat es. Damit die Polizisten ihren Dienst auch gewissenhaft ausüben können, haben sie allerlei Zubehör mitgebracht. Tisch, Megafon, Gerätebehälter, Schnellfeuerpistole, Feuerlöscher, Totschläger, Warnschild, Handschellen, Kreide, chemische Keule. Der kleine Fahndungscomputer funktioniert digital. Behafte nun alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Mach dir klar, für was die Spielidee sein soll und dann spiel! Liebe das Detail! Durch das realistische Aussehen erhöhen sich Spielanreiz und Erlebnis, gell? Erst die fortschrittliche Kunststofftechnik brachte vollendete Nachbauten in das Kinderzimmer. Die spielen sich schon fast von allein. Kinderspiel sowas. So soll das auch bleiben. Maßstabgerecht. Los! Spiel! Freu dich! Lach!
Whoa.
was his kid who got into an accident and couldn't come to school, but